Ja, Autisten haben Gefühle. Ich habe wo gelesen, eventuell weniger nuanciert, aber eventuell sogar stärker. Und wie soll ich sagen, die Unfähigkeit, mich gegen Sinneseindrücke abzugrenzen, beinhaltet auch die Unfähigkeit, mich gegen meine eigenen Gefühle abzugrenzen. Ich habe von einer anderen gelesen, die geschrieben hat, sie konnte sich so sehr freuen, dass ihre Freude sie überfordert hat und ihr Angst gemacht hat.
Wir hatten vor kurzem den Weltautismus-Tag. Das war der 2. April. Deswegen bist du heute hier, um deine Zusammenfassung von Autismus zu sagen. Herzlich willkommen, lieber Johannes. Sag's vielleicht selber. Wie lange weißt du von deiner Autismus-Diagnose und kannst du dich noch erinnern, was war dein erster Berührungspunkt, dass dieser Knopf aufgegangen ist, dass du gesagt hast, hey, es könnte sein, dass ich mir das Thema genauer anschauen muss für mich?
Nun, die Diagnose selbst habe ich seit 8 Jahren mittlerweile schon. Der erste Knopf war interessanterweise eine Dokumentation im Fernsehen über ein anderes Thema, nämlich über Savants, wo ganz am Ende noch so 5 bis 10 Minuten etwas gab, so Asperger-Syndrom und so weiter und so weiter. War eine kurze Beschreibung und dann habe ich festgestellt, ja, die kennen mich nicht, aber das bin ich. Zu dem Zeitpunkt wusste ich von sogenanntem hochfunktionalen Autismus, also der heute Schweregrad 1 genannten Stärke, gar nichts. Ich kannte nur wenige Berichte und die waren im Sinne von rätselhaft, verschlossen, leben in einer eigenen Welt. Und das war etwas, was ich gar nicht kannte, weil ich ja eher mich als zu offen erlebt habe. Also mich nicht gegen Sinneseindrücke zur Wehr setzen konnte, anstatt verschlossen zu sein. Oder auch eben nicht quasi in meiner eigenen Welt abgekapselt von der Außenwelt zu leben.
So hast du dich wahrgenommen?
Ja.
Das heißt, du hast einen Film oder einen Beitrag, eine Dokumentation gesehen und das hat irgendetwas ausgelöst, dass du gesagt hast, ich sehe mich hier wieder. Und dann war klar, dass du nachliest. Und
dann habe ich das gemacht, was ich häufig tue, wenn ich mit einem neuen Thema konfrontiert werde. Ich habe mir Bücher zum Thema gekauft.
Doch einige, oder?
Ich habe mehrere zu dem Thema. Dann hatte ich auch eine Verdachtsdiagnose. Ich weiß noch, dass die Psychiatrin mir gesagt hat, sie glaubt es nicht, weil ich wirke ja viel zu offen und viel zu bezogen für Autismus. Dann hat die Psychologin mir eine Verdachtsdiagnose ausgestellt, weil sie nicht eine vollständige Diagnose stellen konnte. Dann habe ich das Thema auf sich beruhen lassen und nachdem ich meinen ersten Job dann, sagen wir mal, beendet habe, habe ich mir gedacht, so jetzt will ich es aber mit Sicherheit wissen, ja oder nein, und will eine korrekte Diagnose haben. Dann habe ich wirklich die Diagnose von einer Expertin in dem Bereich gekriegt.
Da geht sich dann vielleicht mehr Spielraum aus? Oder warum geht man nicht gleich zu einer?
Mehr Spielraum für was?
Naja, dass es doch keine Diagnose wird, als wenn ich gleich zu einer Autismusexpertin gehe.
Tatsächlich nein. Ich hatte mich eigentlich mit der Diagnose von Anfang an relativ gut angefreundet. Was ich wahrscheinlich auch der Dokumentation verdanke, weil die ja es im Rahmen von Fähigkeiten gebracht hat. Also quasi Leute, die in vielen Dingen wirklich gut sind, aber halt sozial Schwierigkeiten haben.
Ja.
Es war nicht so eine Schwächen- oder fehlerbasierte Darstellung. Und ich erinnere mich noch, der Moment, wo ich die Diagnose gekriegt habe. Ich weiß noch, wie ich Angst hatte, dass sie jetzt sagt, es ist nicht Autismus. Es ist nicht so. Ich gedacht habe, was mache ich, wenn sie mich jetzt wegschickt und meine Selbsterklärung ist komplett wieder verloren. Und dann hat sie gesagt, es ist eindeutig Autismus, Diagnose klar und so weiter. Ich war wirklich erleichtert in dem Moment.
Das ist unglaublich schön, dass du das sagst, weil so viele Menschen haben Angst, zu dieser Diagnose zu gehen oder diesen Zettel in der Hand zu halten, diesen Schubladeneintritt zu bekommen. Und bei dir war es völlig anders. Warum war das eine Erleichterung?
Im Endeffekt war es der erste Gedanke so, es ist nicht meine Schuld, es ist ein Konstruktionsfehler. Es ist nicht notwendigerweise ein Fehler, aber ich habe ja selbst mitbekommen in der Schule, allen fällt Sozialverhalten ganz leicht. Es muss also leicht sein. Ich kann es aber nicht. Wenn man Erklärungsbücher über Autismus liest, von der anderen Seite, kann ich mir daraus denken, okay, wie ist es andersherum, wenn ich den Unterschied aus der anderen Seite betrachte? Also wenn es zum Beispiel heißt, Autismus üblicherweise hat Schwierigkeiten, verschiedene Dinge miteinander zu koppeln oder zu verbinden. Also zum Beispiel gesprochenes Wort, Sprachmelodie und Gesichtsausdruck als Einheit wahrzunehmen. Dann weiß ich ja, okay, das heißt, bei anderen Leuten funktioniert das automatisch, dass es zusammengesetzt wird.
Oida ist ein Beispiel, gell? Also,
ja.
Und Oida? Oida! Ja, also ist da jetzt jemand alt oder ist das jetzt was Positives oder werde ich jetzt gerade zur Seite gedrängt? Oida, schleicht hier auf Seiten.
Und ich hatte so das Gefühl, als ob alle wissen, okay, das Skript verlangt, ich sage jetzt etwas und zwar sage ich etwas ganz Bestimmtes, aber mir hat niemand das Skript gegeben und ich weiß es nicht. Und ich kriege ein Signal, mir wird angezeigt, da ist eine Signalstärke, aber ich habe Empfänger nicht korrekt eingestellt, das heißt, ich kann es nicht dekodieren.
Ja, das passiert häufig Menschen, wenn sie sich lange verstellen und versuchen, sich anzupassen. Ich weiß nicht, ob du sehr viel versucht hast, bei dir selbst zu ändern oder ob du versucht hast, die Situation zu ändern. Aber am Ende des Tages ist hier immer mehr Druck entstanden, innerlich, und immer weniger Lösungsansätze. Mit jedem Tag mehr zu erfahren, es geht schon wieder nicht. Und das führt am Ende dazu, dass man fast schon hoffnungslos bleibt, oder?
Ja, ich habe halt vor allem versucht, mich der Situation anzupassen, zu sagen, okay, wenn es schwerfällt, dann muss ich halt mehr Energie geben, und wenn mich das belastet, dann ignoriere das, schieb das zur Seite. Es hat dich jetzt nicht zu belasten, wichtig ist, dass du es jetzt richtig machst und so
das
weiter.
Das ist ein interessanter Ansatz, weil anpassen ist ein bisschen was anderes als es härter versuchen.
Ja, also entweder hat es soweit akzeptabel funktioniert, was ja,
wie soll ich sagen, wie hast du es gemerkt? Das war ja beruflich hauptsächlich, oder?
Ja, war beruflich, Ortswechsel, wenn ich einen Ort musste, den ich vorher nicht kannte, wenn ich mit Leuten zu tun hatte, die ich nicht kannte, dass ich mir möglichst gut eingelernt habe, wie funktioniert Sozialverhalten, was redet man mit wem. Da diese Dinge normalerweise keinen Druck machen sollten, habe ich mir gedacht, gut, das hat keinen Druck zu machen, mach's trotzdem. Fand ein zusätzlicher Aufwand. Und die Energie war dann irgendwann nicht da. Und ich denke, das war es, was mir an der Diagnose am besten geholfen hat, dass ich quasi die Beschreibung gekriegt habe, ja, das gibt es, ja, das ist sogar typisch, das ist häufig, das ist gar nicht mein Fehler, meine individuelle Blödheit oder meine individuelle Schuld, dass ich das halt nicht kann, sondern es gibt diese und jene Ursache dafür und es wird von vielen Leuten so erlebt.
Und trotzdem hast du weitergearbeitet, dich weiter versucht zu verbiegen und hast es in deinem Job, in deiner Firma, deinen Kollegen nicht gesagt.
Ja.
Und dich weiter verstellt. Mit welchem Ziel, mit welchem Wunsch oder was hätte das verändern sollen?
Naja, der Punkt ist, dass ich das von der anderen Seite betrachtet habe. Also nicht, was ist mein Ziel, was ist mein Wunsch, was will ich verändern, sondern was wird von mir gewollt? Mhm. Und das habe ich versucht zu erfüllen. Auf mich zu schauen, habe ich eher vermieden. Und am Anfang muss ich auch sagen, nach der Verdachtsdiagnose wusste ich vieles noch nicht und bin ein bisschen daneben gestanden und habe mir gedacht, okay, jetzt weiß ich etwas besser und ich mache einfach weiter.
Ich werde das schon kompensieren können.
Es wird schon funktionieren. Und das hat dann bei mir leider auch eben die Situation gebraucht, dass ich bei meinem ersten Job gesagt habe, okay, das schaffe ich kein Leben lang, das mache ich nicht länger. Fürs Überleben brauche ich nicht nur Geld. Weil wenn ich nicht mehr lebe, dann nutzt mir alles Geld verdienen auch nicht. Ganz hart gesprochen. Und das war dann die Gelegenheit, wo ich mich wirklich gründlicher mit mir beschäftigt habe.
Ich denke, das löst bei vielen Erleichterung oder Verwirrung oder mehr Fragen aus. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die auf dem Weg zur Diagnose 1000 Dinge versuchen, um sich selbst oder anderen zu beweisen, es kann funktionieren. Ich muss es nur härter versuchen. Und es ist nicht etwas, das damit gelöst werden kann. Man stellt sich das vielleicht vor wie so ein Rennfahrzeug, das auf Kopfsteinpflaster fährt. Wir müssen es einfach nur härter versuchen. Und das wird schon irgendwie gehen. Und die feinen Einstellungen der kleinen Spurstabilisatoren, der Stoßdämpfer, des Carbonschürze, alles wird das schon tragen. Wir müssen es einfach nur härter versuchen, oder? Das funktioniert nicht. Das ist ein hochsensibles Präzisionsgerät und es braucht auch eine bestimmte Straßenbeschaffung, dass es voll zur Leistung kommt. Und manchmal braucht es einen Totalschaden, damit man es angeht. So hört sich das gerade an.
Ja, hart gesprochen, wenn ich den Totalschaden nicht vermieden hätte, würde ich jetzt nicht hier sitzen.
Das ist etwas, was neurodivergente Menschen im Allgemeinen verbindet. Wir kennen den Wunsch, dass wir dem nicht mehr standhalten wollen. Oder dass wir zumindest unserem Gehirn ein Ausstiegsszenario bieten wollen, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass es aufhört, das Leben. Weil ich kann es ja nicht handeln, es funktioniert nicht. Was bringt uns denn in diese Lage zu glauben, es ist besser, wenn es aufhört? Und ich glaube, wir versuchen, wir probieren, wir verändern, wir passen an, soweit wir halt glauben, dass wir anpassen, und dann klappt es nicht. Und das beschämt uns. Und dann versuchen wir es härter. Aber diese Scham ist genau das Problem, dass wir nicht darüber sprechen. Weil ich bin mir relativ sicher, dass deine ehemaligen Arbeitskollegen oder Vorgesetzten es gerne gewusst hätten und wahrscheinlich sehr, sehr viel getan hätten wollen, zu verstehen, wie sie bessere Kollegen für dich sein könnten. Weil du bist Doktor, du bist Biologe, Paläobiologe und davon gibt es relativ wenige. Das Expertenwissen.
Ja, man muss dazu sagen, fairerweise, der Job, den ich hatte, da war dieses Wissen nicht relevant dafür. Ist eine längere persönliche Geschichte, aber gut. Es hat angefangen damit, dass ich eigentlich ja gerne in meinem Bereich Wissenschaftler geworden wäre und dann nicht wusste, wie kriege ich einen Job, netzwerken, kann ich nicht Projekte, Geld einwerben. ist nicht mein Ding. Und da war ich halt so in der Position, einen Job zu suchen. Das war der erste, den ich gekriegt habe. Und dann habe ich ihn genommen. Und dann war ich eh schon in der Haltung, so ein bisschen, gut, ich habe jetzt aufgegeben, was ich mein Leben lang machen wollte. Ja, im Grunde genommen versuche mich mal zu ignorieren, ich werde schon verschwinden. Es funktioniert halt so nicht. Mhm. Ich weiß, es gab den Moment, wo sich irgendjemand beworben hat dort und sogar erwähnt hat, Asperger-Syndrom zu haben. Aber ich habe es mich nicht getraut, weil im Grunde genommen, weil ich nicht wusste, was für Reaktionen kommen würde. Was würde das machen? Wie würden die anderen reagieren? Was würde passieren?
Darf ich dich da etwas fragen? Haben die positiv, neutral oder negativ über die Bewerberin, den Bewerber gesprochen? Weißt du das noch? Und hatte das Auswirkungen auf die Entscheidung, dass du es doch nicht sagst?
Ich sag mal, weder sonderlich positiv noch sonderlich negativ, eher mit etwas Exotischem konfrontiert, womit sie nichts anfangen konnten. So klang das für mich.
Mhm. Ist das okay, wenn ich da nochmal rangehe?
Ja.
Hättest du was gesagt in dem Moment, wäre es nicht mehr so exotisch gewesen. Und genau das ist das, was wir bei Amazing 15 heute tun, und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Weil es gibt tausend Momente, wo wir Glück schaffen können. Und meine Definition von Glück ist, wenn Gelegenheit auf gute Vorbereitung und Entschlossenheit trifft. Und Gelegenheiten gibt es zuhauf. Die passieren uns jeden Tag. Manche Gelegenheiten können wir sogar erwirken. Und es gab Vorbereitung. Du warst aufmagaziniert bis unter die Schädeldecke. Aber die Entschlossenheit, die hat gefehlt. Wahrscheinlich wegen der Vorhersehbarkeit. Was wird das bedeuten für die anderen, für mich in der Situation? Und deswegen danke ich dir unendlich, dass wir diesen Podcast zusammen machen, weil vor der Situation stehen wahrscheinlich verdammt viele Führungskräfte momentan. Wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter, die in ihren Jobs ausharren, die vielleicht eine Autismusdiagnose in der Familie, also die eigenen Kinder, Bruder oder die Schwester bekommen hat, und dann rückt dieses Thema, weil es ja erblich ist, näher.
Ja.
Und vielleicht wissen es die einen oder anderen schon, die Eltern, die Personen, die es betrifft, und sie wissen nicht wie. Und da würde ich gerne nochmal ran. Wenn man es nicht sagt, glaubst du, ist man dann nicht neurodivergent?
Natürlich nicht.
Glaubst du, dass es die anderen nicht merken?
Sie haben jetzt vielleicht nicht die Definition, oh, das ist Autismus oder das ist ADHS. Das Verhalten merken sie natürlich genauso.
Und ist es besser, sie im Ungewissen zu lassen?
In allermeisten Fällen besser ist zu sagen. Wie gesagt, ich hatte auch Leute, die dann reagiert haben, ich kann damit nichts anfangen, was soll ich jetzt mit der Information? Mhm. Aber insgesamt, es ist gescheiter. Man sieht sich das an, weil es geht ja nicht weg, nur weil ich es nicht diagnostizieren lasse. Ich bin so, wie ich bin, ob ich es feststellen lasse, dass ich so bin oder nicht. Nur wenn ich es weiß, weiß ich es und kann damit umgehen.
Mhm. Es ist nicht selbstverständlich und die meisten sind noch auf dem Weg, der Wahrheit oder der Offenheit zu finden. Und ich glaube halt, wenn ich das jetzt mal ganz platt sagen darf, gell, also wenn man die Autismusdiagnose hat, ist das somit der Freibrief ein, du sagst Piep. Länger, bis ich Arschloch gesagt habe.
Ach so, okay, sorry.
Ich weiß nicht, wie man das drüber bringt. Oder du legst es drüber. Okay. Wenn man die Autismusdiagnose bekommen hat und sozusagen seinem Umfeld oder seinen Kollegen davon berichtet, ist das somit der Freibrief, dass man dann frei ein Arschloch sein darf?
Nein.
Nein.
Ich bin der Meinung, ja, ich brauche Rücksicht von anderen Leuten.
Ja.
Aber genauso haben sie Anrecht auf Rücksicht von mir.
Aber Rücksicht in Bezug, dass du unhöflich bist, oder wo brauchst du Rücksicht?
Rücksicht brauche ich eher im Thema, wann ist mir was zu viel, wann ziehe ich mich zurück und so etwas.
Aber ich glaube das nämlich gar nicht. Du ziehst dich nämlich dann zurück, wenn wir Informationen nicht gut genug aufbereiten. Wenn es dir zu viel wird, weil wir sozusagen nicht fragen. In unserer Zusammenarbeit habe ich wahrgenommen, immer wenn ich dir relativ frühzeitig etwas sage, wenn ich draufkomme, dann geht es dir automatisch besser. Und die Rücksichtnahme ist eigentlich nicht, damit du Abstand den nimmst, den du ihn brauchst, sondern dass ich davor dafür sorge, dass es dir weniger zu viel wird. Und ich glaube, das Einfachste hier ist, zu fragen. Johannes, hast du alle Informationen, die du brauchst, um dich auf die Sache, auf das Projekt, auf die Arbeit einzulassen? Oder zur Weihnachtsfeier zu kommen? Oder die Entscheidung treffen zu können, zum Mittagessen zu gehen? Und einfach die Frage, hast du alle Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können? Das hilft.
Mhm. Ja.
Und dann ist auch kein Rückzug so oft. Kann auch mit dem Licht fragen. Wenn ich das Licht jetzt anpasse, hältst du dann länger durch? Oder macht dich das jetzt schon müde? Du weißt, was ich meine.
Ja,
ich glaube, mit dieser Frage, das ist die Rücksichtnahme. Und wenn du Abstand brauchst, frage ich, brauchst du jetzt Abstand? Und ich glaube, das ist die einfachste Anleitung.
Ja. Gerade bei Autismus ist es eben schwer, dass ich mich in andere einfühle.
Mhm.
Und genauso schwer umgekehrt.
Also in dich.
dass sich andere in mich einfühlen.
Ja.
Und dementsprechend muss man mehr aussprechen, mehr fragen, mehr explizit machen. Also weniger zwischen den Zeilen schreiben und mehr in die Zeilen hineinpacken.
Damit willst du sagen, dass Autisten echt Gefühle haben?
Ja, Autisten haben Gefühle. Ich habe wo gelesen, eventuell weniger nuanciert, aber eventuell sogar stärker. Und wie soll ich sagen, die Unfähigkeit, mich gegen Sinneseindrücke abzugrenzen, beinhaltet auch die Unfähigkeit, mich gegen meine eigenen Gefühle abzugrenzen. Ich habe von einer anderen gelesen, die geschrieben hat, sie konnte sich so sehr freuen, dass ihre Freude sie überfordert hat und ihr Angst gemacht hat.
Ja.
Also ja, ich habe sehr viele Gefühle. Ist mit ein Grund, warum ich am Anfang lange zurück mich mit Autismus gar nicht identifizieren konnte, weil es ja auch hieß, man weiß nicht, ob die Gefühle haben und so weiter. Und ich wusste es ja geradezu schmerzhaft offensichtlich.
Ja, cool. Und das Allerspannendste, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist, dass Autismus auch ganz, ganz selten allein daherkommt. Weil Autismus ist ja keine psychische Geschichte, sondern es ist eine Stoffwechselstörung oder eine andere Verstoffwechselung im Gehirn.
Ja.
Das heißt, verdammt viele Menschen im Autismus-Spektrum haben auch ADHS. Und beides für sich ist ja schon ein Stärkenprofil sondergleichen. Aber zusammen, na Halleluja. Warum sage ich dir das? Weil ich möchte, dass das alle Menschen da draußen wissen. Denn es ist eine genetische Variation, die es schon immer gegeben hat. Wahrscheinlich schon immer, immer, immer.
Ja.
Ja, weißt du was als Biologe?
Man geht davon aus, dass der Mensch seit 10.000 Jahren zumindest seine genetische Ausstattung nicht wirklich mehr geändert hat. Also vor der Gründung der ersten Hochkulturen waren wir schon da. Es gibt den schönen Spruch, dass wahrscheinlich das Rad für den Autisten erfunden wurde, der daneben saß und sich mit sowas beschäftigt hat, während die anderen ums Feuer gesessen und geplaudert haben.
Genau. Du sprichst es an, weil auch Neurodivergenz, obwohl es hier in Österreich oder im deutschsprachigen Raum eher eine Behinderung ist, ist eine Bereicherung. Sonst wäre es in der Evolution, wie mit manch anderer Spezies, zu Ende gegangen. Weil wir Menschen sehr, sehr früh entschieden haben, dass sozusagen fehlerhafte Gesellschaftsmitglieder vom Stamm, vom Dorf, von der Stadt ausgeschlossen werden und somit deren die Möglichkeit verwehrt wird, sich zu vermehren. Und damit wären wir dann ausgestorben. Das ist aber nicht passiert. Denn wir haben wahrscheinlich die Räder erfunden. Oder wir waren die Jäger, die den Stamm ernährt haben. Oder wir haben Exkursionen gemacht. Denn verdammt nochmal, welcher gesunde Mensch setzt sich mit einer Crew auf ein Schiff und will einfach mal herausfinden, wo der Ende des Ozeans ist. Also Marco Polo. Und holt dann am Ende ein paar Kartoffeln daher. Aber gibt dafür Leben und Geld und alles aufs Spiel. Nur für dieses Abenteuer. Das heißt, genau diese Menschen, die Dinge ein bisschen anders angegangen haben, haben uns gesellschaftlich seit Hunderten, Tausenden von Jahren weitergebracht. Trotzdem sehen wir heute noch Neurodivergenz als eine Behinderung. Und wir schämen uns, wenn wir damit konfrontiert werden, dass wir es haben. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz, warum wir beide das auch so gesehen haben. Aber heute weiß ich, dass wir das zum Glück anders sehen, oder?
Ich war dann irgendwann mal so weit, dass ich gesagt habe, Autismus ist meine Eigenart.
Ja.
Depressionen sind mein Problem.
Danke, dass du es so sagst. Weil das kommt manchmal zusammen. Wir haben darüber auch schon gesprochen, das hat manchmal mit der Verstoffwechselung von Serotonin beziehungsweise von anderen Neurotransmittern, die miteinander funktionieren und am Ende etwas, ein Cocktail erzeugen, der eine andere Wahrnehmung erzielt. Wenn man grundsätzlich ein bisschen pessimistischer veranlagt ist, dann findet man in seinem Umfeld viel mehr Schwachstellen und Dinge, die nicht funktionieren werden. Das wiederum, ja, emotional ausgelebt, könnte sowas wie Schwarzmalerei, Pessimismus, Katastrophengedanken etc. hervorrufen. Beruflich betrachtet, das sind Menschen, die die Dinge auf Herz und Nieren prüfen.
Ja.
Gleichzeitig tut es mir unendlich weh, wenn Menschen sagen von sich, ich bin ein Pessimist, ich bin melancholisch, ich bin ein Schwarzmaler und das ganz eng mit ihrer Persönlichkeit verbinden. Denn ich denke mir, eine Diagnose schafft genau das. Sie schafft Verhaltensweisen von der Persönlichkeit zu trennen. Weil wenn du verstehst, es gibt eine biologische Ursache und es gibt ein paar Dinge, die bei mir anders im Körper verstoffwechselt werden und dadurch sozusagen ein anderes Anwendung hervorrufen, dann kann ich hergehen und sagen, wenn es Serotonin ist, wenn es Oxytocin ist, wenn es sozusagen Neurotransmitter sind, dann könnte ich hergehen, dass ich mich anders ernähre, dass ich mehr nach draußen gehe, dass ich Supplements nehme, also Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht sogar ein Präparat, was mir dabei hilft, diese Serotonin nicht in meinem Körper zur Verfügung zu stellen, sondern in meinem Gehirn, weil dort finden ja die Gefühle statt. Das, glaube ich, macht einen großen Unterschied. Aber nochmal zurück, das heißt, die Neurotransmitter sind der Grund. Aber wenn man jetzt sagt, ich kenne ja gar keinen im Autismus-Spektrum, wie glaubst du, jetzt in der Außenansicht, würde man einen Menschen im Autismus-Spektrum erkennen?
Die ersten Dinge, die mir wahrscheinlich auffallen würden, nicht bei allen, aber bei einigen, ist allein schon Körperhaltung, Bewegungen, so als ob eine Bewegung durchgeführt wird und dann die nächste und nicht zwei gleichzeitig zusammen. Ansonsten sind es Verhaltensweisen wie, schaut einem nicht lang in die Augen. Ein, denke ich, ganz guter Hinweis, dass man zumindest in Richtungsspektrum geht, ist die Angewohnheit, Gespräche lieber nicht zu führen, sondern erst einmal schriftlich zu kommunizieren und am besten sich schriftlich schon anzumelden vorher. Mhm. Und ich denke, eines der besten Merkmale tut sich mit inhaltslosen Gesprächen schwer. So etwas wie
Smalltalk.
Wir plaudern jetzt einfach 5 Minuten, das haben wir hinterher, wir haben einander kennengelernt. Oder blüht hingegen auf, sobald es um Fakten geht, um Tatsachen, um irgendeine Information.
Also, wenn ich übers Wetter rede, könnte ich dann eine wissenschaftliche Frage stellen und plötzlich habe ich kein Smalltalk-Thema mehr zum Wetter, sondern ein echt interessantes Thema.
Viel übers Wetter, aber ich gebe zu, die Frage, ja, das Wetter ist schön. Okay, was ist schön? Die Frage, wie soll ich sagen, warum gibt es in bestimmten Bereichen der Erde Hochdruckgürtel? Warum verschiebt sich das? Was hat es mit dem Jetstream zu tun? Und. Ja, das ist schon viel spannender.
Und dann lächelst du plötzlich. Weil es spannend ist, oder? Weil es wahrscheinlich auch ein bisschen die Stimmung hebt. Und das beschreibt so ein bisschen, denke ich, die Information, dass ich mich jetzt schriftlich melde, könnte sogar sehr ausführlich sein und am Ende sogar eine vorwissenschaftliche Arbeit sein. Ich meine, es ist so, dass Menschen im Autismus-Spektrum auch ein Thema beginnen, weil jemand eine Frage gestellt hat, ausführlich zu beantworten und dann gar nicht realisieren, wie plötzlich die Menschen nicht mehr anwesend sind, die eigentlich gefragt haben. Warum ist das?
Ja, es ist einerseits das Nicht-Spüren, was einem zu viel wird. Es ist andererseits wahrscheinlich auch die Eingleisigkeit, sage ich mal, dieses spannende Thema jetzt angefangen zu haben. Und es ist natürlich dann auch der Perfektionismus oder der Wunsch, das vollständig abzuschließen.
Was ich glaube auch noch oft passiert ist, dieses Thema, du hast es auch angesprochen, ist sowas wie Direktheit, Unhöflichkeit. Das heißt, wenn man zum Beispiel über ein Versagen oder ein vermeintliches Versäumnis oder ein schiefgegangenes Projekt spricht, oder in Bezug auf eine Erwartungshaltung, dann kann man manchmal sehr deutlich sein. Ist das ein Erkennungsmerkmal schon automatisch? Also wenn jemand sozusagen mit der Tür ins Haus fällt oder sehr, sehr direkt ist? Oder ist es vielleicht sogar das Direktheit und dann das Nichtverstehen, dass das vom Gegenüber als eine Irritation oder Beleidigung oder wie auch immer?
Das typische Merkmal wäre eher das Nichtverstehen. Das selber irritiert sein, wenn das dann anders aufgefasst wird. Weil es gibt viele Leute, die einfach Direktheit als Entschuldigung für Unhöflichkeit verwenden. Dem anderen ins Gesicht schmeißen, was sie halt gerade schmeißen wollen, unabhängig davon, ob es wehtut. Auch wenn sie wissen, dass es wahrscheinlich wehtun könnte. Für mich ist Sprache ein unglaublich großartiges Mittel, Informationen zu übertragen. Und Sprache für was anders zu verwenden, wäre wie eine Vergewaltigung der Sprache an sich. Dann weiß ich häufig auch nicht, dass diese Information quasi zwischen den Zeilen etwas mittransportieren könnte. Und das möchte ich dann gar nicht. Und ich möchte nichts dazu machen, ich möchte nichts wegnehmen, ich möchte die Information transportieren. Und was die auslösen könnte, ist mir dann häufig nicht bewusst. Ich meine, ich habe es mittlerweile ganz gut gelernt. Ich habe aus Büchern gelernt, aus Erfahrungen, aus allen möglichen anderen. Und deswegen bemühe ich mich ja sehr, es zurückzuhalten. Und trotzdem weiß ich, dass ich immer noch sehr direkt bin, weil es eben, ich möchte nicht die Information ein rosa Maschall drauf machen und sie dann in Watte packen und dann in ein schönes Paket und da außenrum kommt noch ein Schleifchen und das gebe ich dann ab.
Und dann müssen die Schleife erstmal weg. Johannes, ich würde dir ein Beispiel aus dem Privaten geben und vielleicht finden wir auch noch ein berufliches. Mein Mann ist ja im Autismus-Spektrum und wir beide haben uns ziemlich lange im Kreis geschmunzelt, bis er dann endlich so weit war, dass auch er sich das anschaut. Aber hier ein, zwei Anekdoten. Also, ich sage zu meinem Mann, Christian, es wäre gut, wenn du einen Moment heute findest, mich zu umarmen, weil ich habe morgen einen ziemlich harten Tag. Warum? Ich stehe morgen ziemlich unter Druck. Ich habe 11 Interviews zu geben, davon sind 2 im Fernsehen bzw. mit Kamera und ich fühle mich dieser Sache nicht so wirklich gewachsen. Ah. Und geht sich übergeben. Ja? Jetzt der erste Moment, warum fragt jemand, warum, wenn jemand um eine Umarmung bittet und leistet sie nicht einfach? Aus meiner Sicht in dem Moment möchte er wissen, was diese Umarmung bewirken soll. Dazu muss er verstehen, was auf der anderen Seite los ist. Und allein die Frage nach der Umarmung liefert noch keine Information darüber. Andere Menschen würden das eher als kalt oder distanziert empfinden. Und jetzt dieses Magenthema haben ja auch viele Menschen im Autismus-Spektrum, dass es relativ schnell auf den Magen schlägt. Das hat Druck ausgelöst. Das heißt, als ich dann gesagt habe, was wirklich los ist, wurde es dann wirklich zu viel. In der beruflichen Situation ist es manchmal ähnlich aus meiner Sicht. Ich habe oft die Situation, gerade in der Zusammenarbeit mit Menschen im Autismus-Spektrum, dass sie verstehen wollen. Also bevor auch nur irgendetwas gestartet, entschieden, beantwortet, getan werden kann, muss es verstanden werden.
Ja, ich muss quasi das Auto geprüft haben, einmal alle Hebel bedient haben, damit ich weiß, wie das Auto funktioniert, bevor ich losfahre, bevor ich es anstarte. Startet das Auto nicht, bevor ich nicht weiß, wie es funktioniert.
Auf Basis von diesem Perfektionsanspruch, dass das, was du mit dieser Arbeit oder tausend Fragen, die da noch entstehen, nicht weil du das vor dir herschiebst, sondern weil diese Fragen kommen. Lektorat, gutes Beispiel, ja. Bitte, Johannes, kontrolliere folgenden Text. Der Durchschnittsmensch würde sagen, ja. Du sagst, auf was, bis wann, was noch?
Soll ich es selbst verbessern oder Anmerkungen machen? Wie soll ich es euch zurückschicken?
Ja, und das ist nicht, weil du mich darauf hinweist, dass ich dir eine unvollständige Angabe gemacht habe, sondern weil du schon dich mit dem Ergebnis beschäftigst. Und das ist gar nicht unhöflich, wenn man es als solches betrachtet. Ich glaube, dass wenn man Menschen im Autismus-Spektrum sich nahe holt ins Team, dann wird die eigene Arbeit fast schon automatisch in Richtung Perfektion sich entwickeln, weil das perfekte Ergebnis ist der innere Antrieb. Und das perfekte Ergebnis wiederum ist auch der Punkt, warum Menschen im Autismus-Spektrum so häufig an Depressionen erkranken. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht wissen, dass sie im Autismus-Spektrum sind. Ja, Johannes, es ist wie vergangen wie im Flug. Wir müssen jetzt irgendwie aus der Folge raus. Meistens weiß ich ja nicht, wie ich in die Folge reinkomme. Das heißt, ich rede mich immer warm und irgendwie sind wir dann drin. Und genauso geht es mir auch beim Beenden von Gesprächen. Auch das weiß ich nicht, wie das geht. Das heißt, das mache ich relativ kurz immer wieder. Du kennst das auch schon in der Zusammenarbeit mit mir. Mhm. Ja, passt. Dann gehe ich jetzt. Und so geht das auch im Podcast meistens. Ich sage dann meistens sowas wie, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich fand es irgendwie spannend. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schickt euch die. Und dann sage ich meistens noch sowas wie, over and out. Und tschüss. Was würdest du sagen?
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge. Tschüss.
Na süße, machen wir es doch so. Tschüss an dieser Stelle. Muss ich noch was sagen in Richtung... Nö, passt. Dann sind wir durch. Stopp.